Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Nach 5 Jahren ganz erfolgreicher Podcast-Produktion hat Julia es endlich geschafft, denjenigen zu treffen, der sie überhaupt erst auf die Idee brachte, einen Podcast zu starten. Die Rede ist von Maxim Winkler. Er ist ebenfalls Architekt, wie Julia, hat aber von Feng Shui überhaupt keine Ahnung. Julia war bei ihm im Podcast zu Gast und in dieser Folge erklärt sie ihm die Grundzüge und Prinzipien des klassischen Feng Shui und holt ihn in Sachen Anwendung und auch Persönlichkeitsanalyse so ab, dass er kurz davor ist, eine Feng Shui-Beratung bei ihr zu buchen. Ihr Ziel war es in dieser Folge, all denjenigen, die sich nur mit Bauen und Häusern beschäftigen, aber von Feng Shui noch nicht wirklich etwas gehört haben, diese alte Wissenschaft näher zu bringen und ihr Interesse dafür zu wecken. Also beim Host Maxim Winkler ist das ja schon mal gelungen. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und jetzt hört ihr die gemeinsame Folge von Julia Ries und Maxim Winkler aus dem Podcast Bauherr werden.
So, ja, also, hallo und herzlich willkommen zu bauherr-werden.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Und heute helfe ich nicht alleine, sondern ich habe einen tollen Gast bei mir zu Gast, und zwar die Julia. Julia Ries ist heute da von Architecture Liquium. Und was Julia genau macht, womit sie sich intensivst beschäftigt und wo ihre Expertise ist, das erfahren wir heute. Aber zunächst mal die Frage, Julia, wie geht es dir?
Hallo erstmal und vielen Dank. Ja, mir geht's super heute.
Ich habe ja schon gesagt, dass du eine gewisse Expertise hast und klär uns mal bitte auf. Also, ne, ich spoilere es nicht oder ich verrate es einfach. Du bist ein Feng Shui-Experte beziehungsweise ein Meister. Wie bezeichnet man dich? Also wie nennt man denn richtig?
Du hast es eigentlich schon voll umfasst. Ich bezeichne mich tatsächlich als Feng Shui-Expertin. Hängt auch damit zusammen, dass hier in Deutschland der Begriff Meister geschützt ist. Und Feng Shui ist zwar nach meiner Auffassung ein Werkzeug und ein Handwerk. Ja. Und trotzdem bin ich Expertin und keine Meisterin. Also ich habe es gelernt. Ich praktiziere und lebe es seit mittlerweile über 20 Jahren. Und seit fast 3 Jahren gebe ich mein Wissen zusammen mit meinem Feng Shui-Partner Karl Willi Wittstadt im Rahmen unseres Turtle Feng Shui Instituts an alle weiter, die etwas über Feng Shui lernen möchten und vielleicht selbst auch Feng Shui-Berater werden möchten.
Okay, aber ich verstehe nicht, wie man mit, also wenn du das seit 20 Jahren machst, wie kann es sein, dass du mit 5 Jahren angefangen hast mit Feng Shui?
Das ist wirklich sehr freundlich. Ich habe tatsächlich meine erste Berührung mit Feng Shui war kurz nach dem Studium. Ich hatte meine erste Anstellung in einem Architekturbüro erfolgreich hinter mich gebracht und bin dann bei einem Innenarchitekten gelandet, eben bei Karl Willi Wittstadt. Ah ja. Und der hatte mich damals gefragt, ob ich schon mal was von Feng Shui gehört hätte. Und dann habe ich gemeint, ja, ist mir, also ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja. Und dann hat er mir das gezeigt, dass er alles nach Feng Shui auch plant und macht. Also wir haben damals auch Weingüter zusammen geplant und umgebaut.
Okay.
Und ich habe mir dann immer gedacht, ja, sieht halt schön aus. Also irgendwie nett. Und dann so nach einer Zeit, nach einem Jahr, nach eineinhalb Jahren, habe ich gemerkt, also irgendwie, da steckt was dahinter, das stimmt irgendwie. Wir haben uns dann immer ausgetauscht, so auch so ein bisschen über die Menschen und die Situation und so ein bisschen ähnlich, wie man es bei einem Horoskop macht, die Menschen so ein bisschen eingeordnet. Und dann haben wir gemerkt, das stimmt wirklich. Und Weingüter, die wir nach Feng Shui umgebaut haben oder allein schon, wenn wir nur die Planung gemacht haben, gingen auf einmal an zu laufen wie blöd. Also wir hatten zum Beispiel ein Weingut, da war der Plan über 7 Jahre Umbauten, Anbauten, Ergänzungen. Und dann haben wir gerade den Weinverkauf neu gemacht und nach eineinhalb Jahren ruft der Winzer an und sagt, können wir bitte weitermachen, die rennen mir gerade die Bude ein. Und so hat sich das ergeben, dass ich gemerkt habe, also Feng Shui ist, da steckt echt was dahinter.
Okay, Vielleicht nochmal, also ich fand das jetzt echt sehr, sehr spannend, aber vielleicht nochmal einen Schritt zurück.
Mhm.
Ich persönlich kenne mich null mit Feng Shui aus, deswegen verzeih mir die laienhaften Fragen, aber vielleicht muss das sein, vielleicht geht es den anderen Zuhörern auch so. Wie würdest du, du hast ja gerade vom Horoskop gesprochen, wie würdest du Feng Shui einordnen? Geht es in die Richtung von Horoskop? Ist es Fokuspokus? Ist es irgendwie datenbasiert? Ist es irgendwie, gibt es Studien dazu? Wie ist es greifbar?
Mhm.
Kann man da was sagen dazu?
Oh, da kann man so viel dazu sagen. Ich versuche es mal einigermaßen strukturiert, weil bei mir ist ja so, du stellst mir eine Frage über Feng Shui und ich fange an zu sprudeln. Und jetzt versuche ich es mal so ein bisschen einzuordnen. Also
Feng Shui. Ich stoppe dich oder frag zwischendurch.
Genau, unbedingt. Ich bitte darum. Also Feng Shui ist eine alte chinesische Wissenschaft, die sich schon vor ungefähr 5000 Jahren entwickelt hat. Jetzt kann man natürlich hinterfragen, was ist jetzt daran wissenschaftlich? Ich kenne Feng Shui, da hänge ich doch ein Windspiel auf und dann habe ich irgendwo einen Geldbaum und dann ist alles gut. Ja und nein gleichzeitig. Also vor 5000 Jahren haben die Chinesen sich viele Gedanken über die Gestaltung von Grabanlagen gemacht. Denn wenn es den Ahnen gut geht, geht es der Familie auch gut. Und dann haben sie durch die Beobachtung, und das ist der wissenschaftliche Part, durch die Beobachtung der Sterne, der Landschaft, der Umgebung, also im Prinzip, ach, da ist ein Fluss, wo fließt der hin? Steht jetzt mein Haus auf der Seite besser oder auf der anderen? Also sie haben Zusammenhänge erkannt. Berge, Flüsse, Landschaftsformen, jahreszeitliche Einflüsse, Menschen. Und die haben das alles niedergeschrieben. Also es gibt heute noch Aufzeichnungen in Peking zu sehen von diesen alten Niederschriften. Und dann haben sie ihre Schlüsse draus gezogen. Und haben eben zum Beispiel festgestellt, immer wenn dieser und jene Stern am Himmel erscheint, gibt es Streit im Königshaus. Und dann haben sie aus diesen Aufzeichnungen Formeln entwickelt. Und deswegen benenne ich Feng Shui immer auch ganz gerne als mein Werkzeug. Weil wenn ich einmal geschluckt habe, dass es Energien gibt, die auf uns wirken, und zwar auf ganz unterschiedlichste Weise und auch unterschiedlich auf unterschiedliche Menschen, das ist jetzt der Querverweis zu den Typen, dann arbeite ich am Ende mit Formeln. Ich berechne. Ich berechne zum Beispiel anhand deines Geburtsdatums, was bist du für ein energetischer Typ? Welches Element prägt dich? Das heißt, da geht es auch so ein bisschen eben in charakterliche Eigenschaften. Okay. Aber gleichzeitig erfahre ich, mit welchen Elementen, und wir sprechen hier von den fünf Elementen, also auch tatsächlich auch in ihrer Reinform, also Erde, Metall, Wasser, Holz und Feuer. Und diese Elemente interagieren, die fördern sich oder die schwächen sich. Und du bist eben auch ein Mensch, der einem dieser Elemente grob zugeordnet werden kann. Das heißt, auch du interagierst mit den Elementen.
Und habe ich dann, vielleicht hier nochmal kurze Zwischenfrage, bin ich dann entweder Holz oder Feuer oder kann ich dann Holz, 50% Holz und 20% Feuer und 10% Wasser oder was auch immer haben?
Alles gleichzeitig, genau. So
alles
ist es.
Gleichzeitig.
Also es gibt, es gibt das klassische Feng Shui besteht aus vier Lehren. Und die eine Lehre ist eben dieses, was bist du für ein Typ? Und gleichzeitig steckt in dieser Lehre auch drin, welche Himmelsrichtungen sind denn für dich förderlich? Es gibt vier gute und vier schlechte. Und die kannst du zum Beispiel beim Arbeiten oder beim Schlafen nutzen, um deinen, ich sage jetzt mal, energetischen Akku aufzuladen. Und ich nutze zum Beispiel jetzt auch in diesem Gespräch meine Kommunikationsrichtung, damit ich dich gut verstehe und du mich gut verstehst.
Okay.
Und wenn ich konzentriert arbeite, dann drehe ich mich ein bisschen und nutze meine Ruhm- und Erfolgs- und Konzentrationsrichtung. Dann verschwinde ich nämlich in meinem Tunnel.
Und das funktioniert?
Tatsächlich. Also das funktioniert tatsächlich. Und man kann das natürlich dann auf alle möglichen Bereiche ausweiten. Und das war jetzt nur die eine Lehre. Jetzt muss ich fairerweise sagen, dass die Lehre über die Elemente überall drin steckt. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt schon zwei Lehren besprochen.
Okay.
Und dann gibt es noch die Lehre, mit der ich mir eben die Umgebung anschaue. Als Beispiel, was sicher jeder irgendwie kennt, der mal was von Feng Shui gehört hat. Da gibt es keine spitzen Ecken. Da ist immer alles rund.
Ja, genau. Das ist so was Typisches. Das habe ich jetzt beispielsweise im Hinterkopf jetzt, wo du sagst, das habe ich auch schon mal gehört. Okay, rund. Aha.
Genau, was jetzt da dahinter steckt, kann ich auch erklären. Also in meinem Feng Shui gibt es Ecken. Ich runde die nicht ab. Aber jetzt hast du den Vorteil, du kannst hinter mich gucken. Du siehst da eine Ecke und da steht eine Pflanze davor. Also ja, Ecken senden nicht so gute Energien aus. Und wenn die Ecken spitz sind, dann senden sie sogar sowas wie Giftpfeile aus. Also das heißt energetische Störungen. Das ist wie so ein Angriff von hinten in den Rücken. Will ich nicht. Ich möchte mich wohlfühlen, damit ich mich konzentrieren kann. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel als Maßnahme diese Ecke mit einer Pflanze verdeckt, damit sie nicht mehr auf mich wirkt.
Also es ist eine, also nur aber eine, also wenn wir jetzt von konkav und konvex sprechen würde, bei einer konkaven Ecke, ne?
Genau, also es geht im Prinzip darum, man kann sich das auch so vorstellen, Feng Shui heißt wie der Wind und das Wasser. Also wie die sich bewegen. Daher kommen auch immer diese geschwungenen Wege und das alles. Wenn der Wind und das Wasser sanfte Kurven machen, dann ist alles harmonisch. Wenn die aber durch eine Straßenschlucht oder eben eine Schlucht fließen oder strömen, dann wird das sehr hart, sowohl das Wasser als auch der Wind, und das wird unangenehm. Und so kann man sich das auch vorstellen, dass auch an so einer Außenecke gibt es eben zum Beispiel Verwirbelungen vom Wind oder auch von der Energie. Und deswegen kriegt die Energie dann einen negativen Touch.
Verstehe. Zählt als eine Ecke mein, also ich habe jetzt gerade bei mir im Raum umgeschaut und ich habe jetzt ein Fenster und ich habe jetzt eine Fensterleibung. Da habe ich so eine Ecke, die raussteht beispielsweise. Zählt das auch schon als Ecke oder ist es so klein, weil das halt so gering ist, dass es nicht mehr als Eck zählt?
Genau, die geht schon fast unter in der Wandfläche. Okay. Also tatsächlich, bei mir ist so eine richtige Ecke hier im Raum. Das ist nicht so schön. Oder was man vielleicht auch kennt, man sitzt nicht so gern mit dem Rücken zur Tür. Man möchte lieber eine Wand im Rücken haben, damit man sich sicher fühlt.
Ja, genau.
Genau, das ist auch ein Aspekt dieser Feng Shui-Lehre. Also das ist ein total natürliches Empfinden für Sicherheit, gefährliche Situationen. Und die Chinesen haben das einfach so explizit alles beobachtet, dass sie noch viel mehr Zusammenhänge als jetzt nur das Offensichtliche entdeckt haben. Und daraus haben sie wieder Formeln entwickelt und die berücksichtige ich zum Beispiel, wenn ich Häuser plan oder aber auch, wenn ich Einrichtungen platziere. Okay. Dass ich eine Wand im Rücken habe, dass ich rechts von mir eine Pflanze stehen habe, dass ich links von mir ein Regal habe, das nach unten niedriger wird. Das sind so ein paar Tricks sozusagen.
Okay, also ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, weil für mich war Feng Shui immer das, so wie du es gerade gesagt hast, ich richte ein, also eher innenarchitekturmäßig. Jetzt sagst du mir, dass du anhand von meinem Geburtsdatum meinen Typ sozusagen feststellen kannst und dann anhand von diesem Typen dann noch sagen kannst, okay, was dann zu mir passt, welches Element. Und dann müsste man ja eigentlich die ganze Familie analysieren, also Mann, Frau und die Kinder, um einfach das Bestmögliche für die zu haben. Da stellt sich mir die Frage, okay, was passiert denn, wenn dann zwei Gegensätze zusammenkommen?
Ja,
beziehungsweise noch es noch gegensätzlicher wird, wenn die Kinder dazu kommen?
Genau.
Wie reagiert dann die Umwelt da drauf? Oder wie reagiert Feng Shui da drauf? Und was für mich halt eben, also dieser Part ist jetzt neu für mich und was für mich tatsächlich auch neu ist, dass diese, du hast gesagt, so die Wegeführung, Luft, Wasser, das habe ich immer im Bezug, zumindest ich für mich, habe das immer in Bezug genommen bei Feng Shui auf die Wegeführung, so wie man aber die Möbel stellt. Das heißt, ich kann mal direkt mit der Architektur darauf reagieren und von vornherein das so planen, dass Feng Shui-mäßig passt. Und es leuchtet mir auch irgendwo ein, weil wenn wir rausgehen in die Natur, da haben wir keine 90-Grad-Ecken. Wir haben keine Geraden, sondern es ist halt immer alles in Bewegung und es ist immer, auch wenn es gerade scheint, hat es trotzdem so leichte Bewegungen, die da drin sind. Deswegen leuchtet es mir schon ein, aber vielleicht mal auf die Frage, wenn ich ein Haus plane, bedeutet, wenn ich ein Haus plane für diese Familie und diese Familie dann auszieht oder das Haus verkauft und das dann kommt eine neue Familie rein, dann passt es für die neue Familie nicht mehr.
Ach, eine wundervolle Frage. Ich liebe es. So, ich versuche jetzt knapp all die Fragen, die da drin stecken, zu beantworten.
Ja, bitte, 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 bitte.
Also, ich habe dir ja erzählt, es gibt Himmelsrichtungen, die für dich gut sind und Himmelsrichtungen, die nicht so gut sind. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel deine Frau ein anderer Typ ist, kann es passieren, dass ausgerechnet zum Beispiel für dich Osten super ist und für deine Frau aber ganz schlecht. Und jetzt habt ihr euer Bett aber zum Beispiel so platziert, dass der Kopf nach Osten zeigt. Das heißt, du wirst gefördert und deine Frau nicht.
Okay.
Klassischer Konflikt. Passiert immer wieder. Ist auch nicht schlimm. Heißt jetzt auch nicht, dass ihr total konträr seid und nicht zusammenpasst. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern da geht es nur um energetische Bedürfnisse. Hm. Und meine Aufgabe als Feng Shui-Beraterin ist dann, den passenden Kompromiss zu finden. Heißt, ich schlage dann zum Beispiel vor, also die Chinesen sind da sehr konservativ, die sagen, wer ist denn der Hauptverdiener? Das heißt, wen müssen wir denn zuerst fördern, damit es allen anderen auch gut geht? Das heißt, ich gucke mir dann zum Beispiel an, vielleicht bist du der Hauptverdiener, vielleicht seid ihr aber auch gleich, dann bewerte ich euch auch gleich und dann sage ich, okay, jetzt anhand der Schlafzimmersituation macht es Sinn, das Bett so stehen zu lassen, dann bekommt deine Frau aber eine Ausweichmöglichkeit von mir. Dann bekommt die ein
eigenes Bett woanders.
Entweder ein eigenes Bett oder ein eigenes Zimmer. Oder die hat dann, die bekommt von mir die Information. Pass auf, wenn du echt müde und groggy bist und das Gefühl hast, du brauchst mal eine Aufladung, dann schläfst du mal 2-3 Nächte in dem Gästezimmer, weil das Gästebett steht so, dass es für dich gut ist.
Verstehe. Ja, okay. Also man will jetzt nicht die Ehepartner auseinanderbringen, sondern halt eher so, hey, als Auszeitmöglichkeit, da ist es dann für dich sozusagen besser aufgehoben. Okay.
Oder ich gucke mir die Wohnung oder das Haus an und dann sehe ich, ach schau mal, jeder, der das Haus betritt, bringt eine Energie mit, die für deine Frau super ist.
Aha.
Dann sage ich, super, schau, die bekommt immer die Energien, wenn Leute reinkommen und sie selber und auch du. Und du bekommst halt die Energie, wenn du im Bett liegst. Es gibt so viele verschiedene Aspekte, dass man immer einen guten Kompromiss findet. Und mit den Kindern ist es dann natürlich genauso.
Ja.
So, und jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt habe ich ja gesagt, es gibt vier Lehren.
Ja,
jetzt
bitte.
Fehlt noch eine ganz entscheidende Lehre und das ist die nennt sich Zeitlehre. Da kommt der zeitliche Aspekt mit rein. Aber das ist tatsächlich die Lehre, mit der ich die Räume eines Hauses oder einer Wohnung analysiere. Völlig unabhängig von den Menschen. Und dann gibt es eben gute Räume und Räume, die nicht so gut sind. Oder es gibt, das heißt, der Flug der Sterne, ich habe da zwei Zahlen, die lasse ich fliegen und dann gibt es eine Kombination und dann kann es sein, beide sind gut oder beide sind schlecht oder eine ist gut und eine ist schlecht. Und dann kann ich mit der Gestaltung des Raumes Einfluss darauf nehmen, welche Energie wirkt. Und dann gucke ich mir dich nochmal an und deine Frau und dann sage ich, okay, der Raum bräuchte jetzt zum Beispiel unbedingt Holz. Und dann gucke ich, der Maxim, der hat schon so viel Holz, der braucht das nicht. Aber seine Frau, Mensch, toll, dann wird das Gästezimmer, in dem die Frau sich immer erholen kann und da gleichzeitig das Holz bekommt, das sie braucht. Also du merkst, es wird sehr komplex.
Ich wollte gerade sagen, also es ist nicht einfach schwarz-weiß irgendwie.
Ja, genau. Und das ist aber das Spannende dran. Und jetzt kommt sozusagen noch on top eine fünfte Lehre, die ganz streng genommen mit Feng Shui nichts zu tun hat. Das ist die sogenannte Charakterlehre. Das ist auch eine alte chinesische Lehre, die ist 2800 Jahre alt, hat sich im Zusammenhang mit der TCM, mit der traditionell chinesischen Medizin entwickelt und basiert auch auf einer Berechnung deines Geburtsdatums. Und dann wird sozusagen berechnet, welcher Energie- oder Elementeschlüssel dir bei der Geburt mitgegeben wurde. Also wenn wir sagen, nach der einen Feng Shui-Lehre bist du zum Beispiel ein Holztyp.
Ja.
Es kann es aber sein, dass in dieser Elementeverteilung, in dieser genauen Charakteranalyse, schauen wir uns alle fünf Elemente an. Es kann sein, dass du von dem einen ganz viel hast, von dem anderen ganz wenig und dann fehlt dir hier was oder das andere gleicht dich aus oder auch wieder nicht. Das heißt, es ist ein sehr komplexer Elemente-Cocktail, den ich mit meiner Beratung, mit meinen Gestaltungsempfehlungen ausgleiche. Und das ist sozusagen die Antwort auf deine Frage. Kann ich eigentlich Holz und Wasser gleichzeitig sein? Ja.
Ja.
Und diese Bewertung fließt wiederum in die Raumgestaltung ein.
Okay. Und mach mal weiter.
Ja, genau. Also ich wollte sozusagen abschließend sagen, eine sehr komplexe Geschichte, die immer zu total stimmigen Ergebnissen führt und die ich sowohl in bestehenden Häusern, Wohnungen, Büros, Geschäften anwenden kann, als auch wenn ich etwas neu plane. kann ich das genauso anwenden.
Mhm. Das heißt, die Basis von dem Ganzen ist mein Geburtsdatum.
Ja.
Oder das Geburtsdatum an sich.
Genau.
Jetzt sind wir gerade in einer Situation, deswegen ist es bei mir gerade so frisch, dass wir seit 2 Monaten jetzt nochmal Nachwuchs bekommen haben. Und da war tatsächlich zum ersten Mal bei uns die Frage, also die ersten beiden Geburten waren ganz natürlich, ganz normal. Und dann war es dadurch, dass die Kleine halt eben in Querlage war und so weiter, musste und über den Termin schon 4 Tage und rumgeturnt ist, musste ein Kaiserschnitttermin gemacht werden. So, dann sitzen wir am Montag in der Klinik und dann heißt es, also letzte Woche haben wir es schon gesagt, aber dieses Mal, also jetzt müsst ihr wirklich einen Termin ausmachen. Aber okay, alles klar, dann machen wir einen Termin aus. Und dann waren wir als Eltern sozusagen in dieser Rolle, wir hätten sagen können, ja okay, heute, dann wäre am Montag der Kaiserschnitt. Wir hätten sagen können, ja morgen, dann wäre am Dienstag der Kaiserschnitt, Termin, oder halt am Mittwoch. Wir haben dann gesagt, okay, wir brauchen, das ist ein bisschen überrumpelt, wir brauchen ein bisschen Zeit, wir machen es am Mittwoch. So, dann ist die Fruchtblase geplatzt am Dienstag und dann ist das Kind dann am Dienstag mit einem Notkaiserschnitt dann trotzdem auf die Welt, also trotzdem Kaiserschnitt, aber halt eben hat sich dann doch selbst das Datum ausgesucht. Wie verhält sich's bei sowas? Weil das war für mich in der Situation, war das total unnatürlich. Ich habe mich total irgendwie komisch gefühlt, weil ich irgendwie sagen hätte können, ja, heute Kaiserschnitt, dann machen wir heute. Morgen immer. So. Werden solche Situationen irgendwie im Feng Shui mit berücksichtigt? Weil ich glaube nicht, dass man vor 5000 Jahren sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Richtig. Ist tatsächlich so. Vor 5000 Jahren gab es den Kaiserschnitt noch nicht so, wie wir ihn heute kennen. Vielleicht hat den mal irgendwann einer ausprobiert, aber war nicht so die Regel. Es ist tatsächlich so, dass in China und aber auch in vielen anderen asiatischen Ländern Wunsch Kaiserschnitttermine nach solchen Überlegungen ausgesucht werden. Halte ich für äußerst kritisch. Aber tatsächlich, die schauen sich vorher das sogenannte Baze, so heißt das, diese Charakterschule.
Okay.
Die schauen sich das an und sagen, ich möchte, dass mein Kind an dem und dem Tag zu dieser und jener Stunde geboren wird, damit es diese und jene förderlichen Energien hat.
Ja, genau.
Jetzt finde ich deine Geschichte ganz wundervoll, weil ihr habt beschlossen, wann das Kind kommt und das Kind hat gesagt, nö, ich komme wann anders.
Genau.
Also wunderbar. Jetzt ist es aber so, dass das ja nicht immer so ist. Also auch bei unserem Sohn war es so, da wurde schon 2 Monate vorher ein Termin festgelegt, weil es klar war, dass es nicht anders gehen wird. Gleichzeitig, das ist ja, jetzt wird es ein bisschen spiritueller. Wir bestehen ja alle nur aus Schwingungen und Energien. Alles schwingt. Also auch das Haus schwingt, die Brücke schwingt. Ich meine, wir als Architekten wissen das, das ist aber vielleicht nicht eben bewusst, aber alles schwingt. Nach meiner Überzeugung schwingen auch die Seelchen, die da irgendwo unterwegs sind. Und vor allem, wenn ich ein Kind in mir trage und überlege, wann soll es denn jetzt zur Welt kommen? Und ich überlege noch, ach, morgen habe ich noch einen Friseurtermin, ach, dann nehmen wir übermorgen jetzt als Beispiel. Bin ich persönlich trotzdem der Überzeugung, dass das Kind an der Stelle schon mitschwingt und sozusagen meine Entscheidung auch beeinflusst, wann und wie da was passieren soll.
Okay.
Also ich glaube nicht, dass wir so wir sind ja immer noch der Überzeugung, wir hätten einen freien Willen, jetzt der Querlink zur Gehirnforschung. Ich glaube, da ist es genauso. Wir entscheiden, glaube ich, nicht wirklich, wann das Kind kommt, sondern das entscheidet das schon auch. Also das ist so der eine Aspekt. Und wir hatten vor allem auch dieses Thema Geburtszeitpunkt lang diskutiert, auch mit unserem leider schon verstorbenen Großmeister Chap Cheng Hai, auf dem diese Lehre auch basiert.
Okay.
Der ist in den 60ern wegen der Kulturrevolution aus China nach Malaysia geflohen und hat dort die erste Feng Shui-Schule gegründet.
Aha.
Und mit dem wurde das auch schon diskutiert. Was ist denn jetzt der Zeitpunkt der Geburt? Ist es das Durchtrennen der Nabelschnur? Ist es der erste Schrei? Ist es, wenn du dir jetzt noch überlegst, wie so eine Geburt abläuft, dann kann es sein, dass die Hebamme das erst 10 Minuten später aufschreibt. Ja, was gilt denn jetzt?
Ja, ja.
Das ist auch der Grund, warum wir tatsächlich großen Abstand von diesem Zeitpunkt nehmen, weil er einfach so unsicher ist. Also ich war jetzt dabei bei diesem Kaiserschnitt. Ich habe mitbekommen, die Zündschnur hätte ich fand. Wann die Nabelschnur durchtrennt wurde. Also es ist tatsächlich dieser Zeitpunkt, weil vorher ist das Kind noch Teil des Systems der Mutter.
Verstehe.
Und mit dem Zeitpunkt der durch Trennung der Nabelschnur muss das Kind alleine funktionieren, alleine atmen. Ja. Und in diesem Moment manifestieren sich sozusagen die Energien, die auf dieser Welt herrschen, im Leib des Kindes. Also diese vielen verschiedenen, dieser Elemente-Cocktail, der manifestiert sich, weil da ist es dann plötzlich ein eigenes System und dann sind die so wie, ah okay, hier sind wir jetzt zu Hause. Und das ist dann dieser Geburtszeitpunkt. Also ja, er spielt eine Rolle, eine sehr große sogar, insbesondere der Tag spielt die größte Rolle an sich. Das heißt, als Beispiel, alle Mädchen, die dieses Jahr am gleichen Tag geboren sind wie eure Tochter, hat die gleichen Energien mitgegeben bekommen.
Aber da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ich dann sage, das kann doch nicht sein, dass weltweit alle Menschen, die an diesem Datum geboren sind, dann diese Eigenschaften haben oder dann so sind. Bedeutet, dann heißt es, ja, hier die erfolgreichen Bill Gates und Jeff Bezos, die sind alle so und so geboren und nach dem Horoskop und so weiter und so fort. Deswegen müssten ja alle, die mit Bill Gates und Jeff Bezos an dem gleichen Tag Geburtstag haben, genauso erfolgreich sein, oder nicht?
Genau. Und jetzt ist das der Link zu meiner Erklärung des chinesischen Glücks. Nach der chinesischen Lehre gibt es drei Arten von Glück. Es gibt das himmlische Glück, das dir eben mitgegeben wurde. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, das nimmt 30% ein. Dann gibt es das irdische Glück. Das nimmt auch 30% ein. Das sind die Energien, die hier so unterwegs sind, die ich mit Feng Shui für mich nutzen kann. Da kommt wieder das Werkzeug ins Spiel. Und dann gibt es noch 40% menschliches Glück. Und das ist der Part, meine Bereitschaft, mein Engagement, dass ich bereit bin, etwas zu tun. Das heißt, wenn du Feng Shui kennst und bereit bist, das zu nutzen und fleißig zu sein, etwas zu machen, hast du schon 70% des Glücks auf deiner Seite. Wenn du wie Bill Gates geboren bist, aber nicht wie Bill Gates vielleicht dein menschliches Glück nutzt, sondern auf der faulen Haut liegst und dir denkst, oh, ist doch alles cool und reich geboren bin ich auch noch oder was weiß ich, dann nutzt du vielleicht 60% deines Glücks. Muss nicht sein, dass du dann unbedingt gleich so erfolgreich bist. Also Feng Shui ist kein Zauberstab, habe ich in meiner zuletzt aufgenommenen Podcast-Folge erklärt.
Ja.
Feng Shui ist ein super wertvolles Werkzeug, das ich nutzen kann, das ich unbedingt nutzen sollte. Aber es ist kein Zauberstab. Ich kann mich damit nicht gesund zaubern. Ich kann mit Feng Shui dafür sorgen, dass diese Glück- und Pech-Ausschläge, wenn man die sich wie eine Sinuskurve vorstellt, dass die nicht so extrem sind. Feng Shui harmonisiert. Das ist alles, was es macht. Ja, es entstehen harmonische Räume, weil ich natürlich mit meinem Werkzeug Räume gestalte, damit sie mich entsprechend fördern. Aber eigentlich harmonisiere ich die Energien und die Menschen.
Merke ich, also muss ich an Feng Shui glauben?
Nein.
Damit Feng Shui wirkt? Oder kann ich Feng Shui einsetzen und dann schauen, wie es bei meiner Umgebung sozusagen ankommt und dann selbst merken, funktioniert es oder funktioniert es nicht?
Ja, also genau so ist es. Es ist natürlich so, wenn du von Feng Shui überzeugt bist, glaube hin oder her, aber wenn du sagst, okay, ich glaube, das ist wirklich ein Werkzeug, das ich nutzen kann, dann kannst du die Wirkung potenzieren. Das hängt jetzt, das kann man jetzt einmal spirituell sehen, weil du dann mit der Energie aktiv arbeitest, dann kann die Energie aktiver wirken. Aber das kann man jetzt auch psychologisch betrachten, weil du unbewusst Dinge noch genauer wahrnimmst, noch besser darauf reagieren kannst. Unbewusst dich auch im Restaurant oder wenn du ein Geschäftstreffen hast, ich dich in deine Gesundheitsrichtung, in deine Kommunikationsrichtung setzt zum Beispiel. Also du tust viele Dinge unbewusst, die dich zusätzlich fördern. Also potenziert ist natürlich die Wirkung des Ganzen.
Also du hast gerade gesagt Kommunikationsgesundheit. Also hat auch Gesundheit mit Feng Shui zu tun?
Genau, es gibt von den vier guten Himmelsrichtungen auch eine, die Gesundheit fördert und eben dafür sorgen kann, dass eine Erkältung schneller weggeht oder dass eine Wunde schneller heilt. Ich habe das eben nach der Kaiserschnittgeburt gemacht, habe ich mich in diese Richtung gelegt und dann haben die mich sehr schnell nach Hause geschickt. Also so kann ich das nutzen.
Was bedeutet in die Richtung legen? Das habe ich jetzt auch schon beim Schlafen. Also ist der Kopf die richtungsweisende? Der Kopf, okay.
Genau.
Und da muss ich mich in die entsprechende Richtung. Okay, jetzt Achtung. Wie aufwendig, also ich stelle mir das sehr aufwendig vor. Ich stelle mir das, ich weiß es nicht, aber wie aufwendig ist es für dich, rauszufinden, jetzt beispielsweise, was für ein Typ ich jetzt wäre?
Das kann ich hier spontan mit dir machen.
Echt?
Wenn du mir deinen Geburtsmonat und Geburtsjahr verrät, kann ich dir schon sagen, was für ein Typ du bist und welche Richtungen für dich gut sind.
Ja, dann mach mal, bitte. Das ist jetzt spontan, das ist nicht abgesprochen, muss ich dazu sagen.
Ja.
Aber das würde mich jetzt tatsächlich irgendwie interessieren. Und ist es dann, hast du das im Kopf? Hast du da eine Tabelle?
Ja, wie,
hast
ich habe eine
Online-Rechner als auch. Oder was ist das?
Okay. Genau.
Echt?
Also ich habe eine Formel im Kopf.
Okay.
Jetzt gerade aktuell ist leider unsere Website nicht online, aber man konnte von unserer Website vom Turtle Feng Shui Institute eine Tabelle herunterladen, wo man das nachschauen kann und ein PDF herunterladen oder sich zuschicken lassen. Das kann man übrigens nach wie vor mit einer kurzen Mail an mail@turtle-fengshui.de. Dann schicke ich das sofort zu. Eine Tabelle zum Nachschauen und ein PDF, in dem die ganzen Kompasse mit den einzelnen Richtungen dargestellt sind, damit du immer wieder nachgucken kannst. Ah, wo war nochmal meine Gesundheitsrichtung? Was für ein Typ bin ich?
Ah ja, genau. Okay.
Genau.
Achso, das ist gut. Das ist gut. Das packen wir unbedingt in die Shownotes. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir das da mit dazu nehmen. Und aber du brauchst nicht meinen Tag, meinen Geburtstag, sondern
den
nur
Tag
den Monat.
Brauche ich nicht. Für den groben Typ brauche ich nur den Monat. Und das Jahr, den Monat deswegen, weil der Jahreswechsel nach dem chinesischen Sonnen-Mond-Kalender am 3. oder 4. Februar stattfindet. Das heißt, wenn du im Januar geboren bist, dann zählst du zum Jahr davor.
Ja, also Januar 86 wäre bei mir, also 1. Januar 86.
Also zählst du zu 85. Und jetzt verrate ich dir die Formel für die Männer.
Genau. Und hier eine kleine Story dazu oder Fun Fact. Ich kenne ja diese chinesischen Horoskope nach den Jahren, ne, diese Tierhoroskope. So. Und ich war mein ganzes Leben lang, war ich ein Tiger, ein stolzer Tiger, weil ich 86 geboren bin. Mhm. Bis ich dann in China war, und ein Chinese, also wir waren vom Studium aus, waren wir da in China und haben uns da Pearl River Delta, Hongkong, Shenzhen, Macau und so weiter angeschaut und alles Mögliche. Und dann im Gespräch kam raus, dass ich dadurch, dass ich am 1. Januar geboren bin und wie gesagt, wie du es jetzt gesagt hast, dass im Februar und es auch immer unterschiedlich ist, der Jahreswechsel ist, hat er gesagt, so, ja, aber du bist kein Tiger. Ich so, wie kein Tiger? Ja, jetzt auf einmal bin ich ein Büffel gewesen.
Ja.
So. Und dann hat er gesagt, das ist aber schlecht. Und dann habe ich gesagt, wieso? Dann hat er gesagt, ja, da hat er kein Essen. Irgendwie sowas. Und also schlecht, weil dann hat er halt irgendwie Winter und der hat kein Essen, irgendwie sowas. Fand ich lustig, weil ich mein ganzes Leben lang ein stolzer Tiger war und jetzt bin ich auf einmal ein Büffel.
Du bist ein Büffel. Ja.
Genau.
Das ist tatsächlich sehr spannend, vor allem weil ja auch der Tiger und der Büffel, die haben dann unterschiedliche Eigenschaften. Also das ist jetzt chinesische Astrologie, die gleichzeitig, die hat jetzt mit Feng Shui nichts zu tun.
Aber wollte ich gerade fragen, okay.
Aha. Genau, aber die hat ein bisschen was mit dem Baze, mit dieser Charakterlehre zu tun. Denn dein Büffel taucht in der Jahressäule von deinem Baze auf. Das heißt, der Büffel ist auch mit einem Element hinterlegt. Und das wiederum, das heißt, du hast auf jeden Fall ein Stück Erde dabei. Ob das jetzt das Einzige ist oder ob da noch mehr dazu kommt, wissen wir jetzt spontan nicht, aber das wissen wir schon mal.
Das heißt, ich bin, also Erde und Büffel wären, also Büffel wäre mein Tier und Erde ist mein Element, oder wie?
Nee, das nicht, sondern der Büffel gehört zur Erde und deswegen kommt dann eine Erde mit rein. Aber das prägt dich noch nicht, sondern das ist jetzt sozusagen ein kleiner Teil von dir, den wir schon kennen. So, jetzt kommt der große Hauptteil. Also 85 haben wir gesagt. 8 plus 5 ist 13, die Quersumme von 13 ist 4 und 10 minus 4 ist 6. Deine Dua-Zahl ist 6. Du gehörst zum großen Metall.
Metall,
großes Metall. Du bist ein sehr strukturierter Mensch. Du liebst Ordnung oder sie liegt dir zumindest. Und Deine guten Richtungen kommen aus Westen, Nordwesten, Südwesten und Nordosten.
Also alles.
Die anderen sind negativ Westen, für dich. Nordwest. Süden, Ach Osten, so, Südosten und habe ich vergessen? Süden und Norden sind schlecht für dich. Aber alles, was mit Westen zu tun hat, also Westen, Nordwesten, Südwesten und Nordosten, die sind gut für dich.
Okay. Was ist, wenn jetzt du bei den Eigenschaften, die du aufgezählt hast, also weiß nicht, was war das nochmal, diszipliniert oder fokussiert?
Genau, Ordnung, strukturiert, das ist so eine Metalleigenschaft.
Was ist, wenn ich sagen würde, nee, ich bin der totale Chaot, ich mag es, wenn alles hier durcheinander ist und das ist gar nicht meins?
Dann sage ich dir, super spannend, dann schauen wir uns dein Bazi an, also deine genaue Elementeverteilung, und daran wird man erkennen können, warum du vielleicht so ein Chaot bist. Vielleicht hast du einen Holz-Daymaster. Holz steht für Chaos, Kreativität und so weiter. Vielleicht hast du ganz viel Holz in dir, was dazu führt, dass du ganz viel dieser Holzeigenschaften zeigst und trägst. Und gleichzeitig werden wir irgendwo entdecken, wo doch das Element Metall in dir wirkt, wo du es merkst. Vielleicht, weil du strukturiert denkst, vielleicht zeigst du es mehr im Innen und nicht im Außen, solche Geschichten.
Okay. Okay, das heißt, wenn jetzt mein Bett Richtung, also mein Kopfkissen Richtung Westen zeigt, ist das schon mal ein gutes Zeichen?
Auf jeden Fall.
Das tut es tatsächlich.
Ist das gut?
Und wie würde jetzt eine Beratung ablaufen, wenn ich sagen würde, berate mich, beziehungsweise meine Familie, oder sagt man mein Haus, oder wie sagt man dazu richtig? Das
meine Familie, würde ich sagen.
Meine Familie, genau.
Ja.
Berate meine Familie Feng Shui-mäßig. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, du brauchst dann erstmal die ganzen Daten der Familienmitglieder. Müssen wir uns persönlich sehen? Geht es auch online?
Genau, ich mache das tatsächlich auch online. Also was ich brauche, sind die Geburtsdaten. Ich brauche Pläne vom Haus und die genaue Adresse.
Ja.
Und dann gucke ich mir einmal im Luftbild an, okay, wo liegt das Haus, wie liegt das Haus?
Okay.
Dann machen wir ein Videotelefonat, in dem du mich so ein bisschen rumführst, auch so außenrum, damit ich gucken kann, wie ist die Umgebung? Sehe ich da irgendwo schon schädliche Einflüsse, die ich mit aufnehme und dir dann sag, du pflanzt da einen Baum, damit du das und das nicht mehr siehst?
Okay.
Zum Beispiel die Bauruine in der Nachbarschaft oder sowas.
Ja.
Das gucke ich mir dann an. Und ich habe dann vorher schon mal digital rausgemessen, in welche Himmelsrichtung dein Haus gedreht ist, damit ich das Facing erkenne.
Okay.
Vielleicht lasse ich mir von dir auch alle vier Seiten zeigen, wenn ich mir unsicher bin, was denn das Facing ist. Und dann sehe ich es, weil ich dann im Video sehe, ach, da ist eine leichte Hanglage, das macht mir das zum Beispiel leichter und solche Sachen. Wenn ich dann immer noch unsicher bin, weil manchmal ist das eine ganz knappe Nummer, dann lasse ich dich mal mit dem Handy messen und gleiche das mit meinen Daten ab und dann kriege ich eine Sicherheit. Und wenn ich überhaupt nicht weiß, also die Himmelsrichtung vom Haus, dann sage ich dir, du mit deinem Kompass dahin und sag mir, in welche Richtung er zeigt.
Okay.
Und wenn ich ganz unsicher bin, komme ich entweder vorbei oder ich schicke jemanden zum Messen vorbei, wenn du sehr weit weg bist.
Okay.
Und dann habe ich zumindest die Info. Also ich brauche die Himmelsrichtung vom Haus, ich brauche Pläne vom Haus und die Geburtsdaten der Familie. Und dann sitze ich eine Zeit lang da und analysiere alles und dann kreiere ich daraus den optimalen Vorschlag. Das heißt, du kriegst einen Grundriss, da sind schon alle Räume bewertet, wie die Energien sind. Und zu jedem Raum steht drin, wie der am besten gestaltet wird. Zum Beispiel sage ich dann, diesen Raum mit Holz gestalten. Und dann bekommst du Beispielbilder, was das bedeutet, wie zum Beispiel senkrechte Strukturen, viele Pflanzen, vielleicht eine grüne Wand, solche Sachen. Und dann bekommst du zu jedem einzelnen Aufenthaltsraum, also Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, bekommst du einen Ausschnitt. Und da habe ich dann auch schon Möbel eingezeichnet, wie die am optimalsten platziert wären, um alle Lehren zusammenzubringen. Und eben wieder mit den Vorschlägen, ach, mach doch diese Wand grün und mach da eine Pflanze hin und so. Und das bekommst du dann übergeben und kannst es umsetzen. Also du bekommst dann auch ein Exposé mit ganz vielen Seiten, wo das alles erklärt ist, weil das kann sich ja kein Mensch merken.
Ja, ja.
Und dann kannst du immer wieder nachschauen, wenn ihr dann in 4 Jahren sagt, ach, jetzt tauschen wir die Kinderzimmer oder wir wollen das Schlafzimmer woanders hinmachen, dann kannst du das wieder rausziehen und dann weißt du, ah, richtig, da war ja die Energie. Das heißt, wir nehmen das Bett aus dem Zimmer und stellen es aber genau in der Richtung da drüben hin. Also du kannst das selbst weiterverwenden und anwenden.
Okay. Ich muss sagen, ich bin gerade bei mir in der Situation, dass das Arbeitszimmer unten war, im Erdgeschoss, und ich gemerkt habe, das funktioniert gar nicht, weil dann die Kinder tagsüber da sind und so weiter. Das ist einfach viel zu laut, und auch meine Noise-Canceling-Kopfhörer können dann auch irgendwie nicht mehr helfen. Und dann bin ich nach oben in ein Kinderzimmer gezogen, und dann ist das Kinderzimmer runtergezogen. Das heißt, wir haben jetzt unten ein Kinderzimmer, wir haben oben ein Kinderzimmer, was noch, ja, ohne, also nicht belegt ist von einem Kind, sage ich jetzt mal. Und mein Arbeitszimmer, das Schlafzimmer und so weiter und so fort. Es wäre also eine Flexibilität da. Das heißt, da würdest du dir dann anschauen und sagen, hey, für das Kinderzimmer oben würde das Kind passen, beispielsweise. Unten das Kind passen und das Bett am idealsten, also am idealsten. Du sagst, wie es am idealsten wäre, wie man es nachher umsetzt, das liegt dann bei uns in der Hand, ne?
Genau, also wenn ihr dann eben zum Beispiel sagt, nee, also wir können uns gar nicht vorstellen, das Schlafzimmer jetzt mit dem Kinderzimmer zu tauschen. Also wenn ich auf so eine Erkenntnis komme, dann kläre ich das natürlich auch vorher ab und sage, du, ich hatte gerade die Idee, wie findest du das? Und wenn ihr dann sagt, nee, können wir uns gar nicht vorstellen, dann sage ich, gut, dann überlege ich mir was, wie wir das mit der Situation, wie sie für euch okay ist, lösen können.
Ja, okay. Das heißt, für dich, wir haben ja zwei Situationen, die wir betrachten. Wir haben einmal die Neubausituation, wir haben einmal die Bauen im Bestand-Situation. Beim Bauen im Bestand, je nachdem, wie tief man da eingreift, hat man da ja mehr oder weniger mit den Eingriffen. Also sprich, manchmal werden Räume vertauscht oder Wände herausgebrochen, Räume verändert. Da habe ich einen größeren Eingriff. Manchmal ist es aber so wie im Bestand, so wie es jetzt bei mir beispielsweise wäre. Also ich habe eine Bestandssituation und ich muss damit umgehen. Und manchmal hast du ja nochmal die Möglichkeit, dann bei einem Neubau komplett, also die Hülle wäre vorgegeben aus dem Bebauungsplan oder sowas oder die Gebäuderichtung auch, ja. Da hast du jetzt wenig Einfluss drauf. Aber das, wie die Räume dann innen eingeordnet sind, da bist du ja total frei. Und meine Frage wäre jetzt, ist das für dich schwieriger oder ist das für dich einfacher, diese ganzen Einflussfaktoren mit zu berücksichtigen und in die Planung umzusetzen?
Es ist tatsächlich so, ich tue mich insgesamt im Bestand ein bisschen leichter als im Neubau. Okay. Auch als Architektin. Also meine Herangehensweise ist eher so die Lösungsfindung. Mhm. Ich habe aber natürlich auch schon Neubauten nach Feng Shui geplant. Was manchmal sehr gut geht und manchmal eine Herausforderung ist, wenn ich zu flexibel sein kann. Also ich bin, ich brauche einen engen Rahmen, dann bin ich besser. Und da tue ich mich im Bestand ein bisschen leichter. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Mehrfamilienhaus nach Feng Shui geplant. Also wirklich jede einzelne Wohnung optimiert, weil ich mit der, in dem Fall ist dann die Wohnungstür das Facing. Und dann kann ich das schon steuern. Ach, gehen die lieber hier rein oder gehen die lieber da rein? Mhm, und da war die Herausforderung, mit einer Zwei- oder Drei-Zimmer-Wohnung das Ganze so hinzukriegen, dass die guten Energien halt in den Haupträumen sind und nicht im Klo runtergespült werden. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass ich gesagt habe, also dieses Schlafzimmer braucht unbedingt eine Ankleide, weil dann kann ich eine schlechte Energie in die Ankleide sperren. Wenn jetzt die Käufer sagen, ach, sie möchten die Wand gerne rausreißen, dann landet leider die schlechte Energie in ihrem Schlafzimmer. Also habe ich dann sozusagen planerisch versucht, das ein bisschen so zu beeinflussen, dass die gar nicht auf die Idee kommen, die Wand rauszureißen. Das war herausfordernd. Aber das es macht trotzdem so viel Spaß.
Aber ich meine, guck mal, du bist ja ganz normal, also eine klassische Architektin. So. Ja. Und als Architekten müssen wir ja auch schon tausende von Sachen berücksichtigen. Brandschutz, die Landesbauordnung, die ganzen Verordnungen, die ganzen DIN-Normen, die dann nochmal in der Detailplanung dazukommen und so weiter und so fort. Und jetzt hast du nochmal eine Schippe draufgelegt und sagst, ja, das ist mir zu wenig, ich mache jetzt nochmal Feng Shui oben drauf, in Kombination mit den anderen Sachen. Das ist komplex.
Das, ich glaube, das ist die Beschreibung für Leidenschaft. Ja, das ist tatsächlich sehr komplex und gleichzeitig hilft mir tatsächlich das Feng Shui, also dieses Raster, das ich ja verwende, um die Energien in den Räumen zu berechnen. Okay. Dieses Raster hilft mir, eine sinnvolle Struktur für die zu planenden Wohnungen zu bekommen, als Beispiel. Mhm. Das ist wieder, das gibt mir so einen schönen Rahmen vor. Und was das Faszinierende an der Sache ist, das haben wir jetzt auch bei dem Mehrfamilienhaus gemerkt, Feng Shui wirkt von dem Moment an, an dem du dich damit beschäftigst. Also diese Wohnungen von diesem Mehrfamilienhaus sind alle schon verkauft, obwohl das gerade erst im Bau ist. Gut, das ist jetzt in München nicht so besonders.
Yeah, okay.
Aber die gingen weg wie geschnitten Brot, also auch okay. In diesen Zeiten. Irgendwas war. Es flutscht, es läuft besser. Das ist nicht greifbar. Das ist wirklich nur so eine Wahrnehmung. Aber wir hatten eben diesen Winzer, der da angerufen hatte und gesagt hat, können wir jetzt bitte schneller weiterbauen, weil das läuft alles schon so.
Okay.
Das ist das Faszinierende. Also auch der Planungsprozess läuft irgendwie stimmiger.
Mhm. Du bist in München mit deinem Büro und machst normale Planung, aber auch eben nur die Feng Shui-Beratung oder halt eben das Komplettpaket sowohl als auch.
Genau.
Kann ich hingehen als Bauherr, ich plane jetzt mein Haus oder hab's mit meinem Architekten geplant und ich hole dich einfach dazu als Beraterin? Das funktioniert auch.
Genau, okay. Das ist ja dann im Prinzip wie eine Beratung in einem bestehenden Haus.
Genau, genau. Beziehungsweise ich würde vielleicht hingehen und sagen, ja gut, die tragenden Wände, die habe ich jetzt schon fix, die würde ich gern so belassen. Mit den Trockenbauwänden hätten wir noch vielleicht in der Phase, wo wir uns befinden, kommt ja wieder auf die Phase an, ne? Wenn das schon im Rohbau ist oder sowas, dann, also und die ganze Elektroplanung und so weiter ist schon vorhanden, ist auch immer schwierig. Aber wenn man sich in der Phase befindet, wo die Trockenbauwände leicht geschoben werden können, könnte man ja auch sagen, okay, die könnten wir noch schieben, da hast du nochmal die Varianz drin. Wie kann ich mir das vorstellen? Was kostet mich das als Bauherr, wenn ich das machen lasse, also in diesem Prozess? Also egal, ob Bestand oder halt eben Neubau oder vielleicht gibt es auch einen Unterschied, ich weiß ja nicht. Und wie viel Zeit muss ich dafür einplanen?
Also es gibt jetzt keine Pauschalpreise. Ich habe natürlich für mich ein bisschen so eine Art Preisliste zusammengestellt, denn es macht ja einen riesen Unterschied, ob ich jetzt ein Einfamilienhaus mit 4 oder 5 Personen mir anschaue oder eine Zweizimmerwohnung mit einer Person. Das ist ja ein Riesenunterschied.
Natürlich.
Deswegen habe ich das so ein bisschen gestaffelt, aber im Prinzip kann man sagen, kleinere Geschichten 1500 bis 2000 Euro, das Einfamilienhaus mit den 5 oder 4 Familienmitgliedern, da reden wir über 2,5, 2,7.
Okay.
Hängt immer ein bisschen davon ab, wie viele Etagen, wie komplex ist das Ganze geschnitten. Wenn die Geschosse sich einigermaßen decken, dann wird es alles wieder einfacher.
Ja.
So in der Größenordnung. Und
wenn
du jetzt eben kommst und sagst, hey, ich habe hier ein Haus oder ich habe einen Plan und ich soll das jetzt nach Feng Shui optimieren, dann brauche ich 1 bis 2 Wochen, bis wir das Gespräch machen und ich dir das alles übergeben kann.
Ach, okay, doch so schnell. Okay, gut. Spannend. Also ich finde es, ich habe irgendwie gefühlt, ich habe 1000 Fragen, aber ich glaube, wir müssen, wenn es für dich okay ist, machen wir nochmal eine Folge.
Sehr gerne.
Ich würde gerne ein bisschen tiefer reingehen, weil ich einfach merke, dass es sicherlich viele Fragezeichen gibt, bei den Zuhörern auch. Also, weil es bei mir auch diese Fragezeichen gibt. Und deswegen kommt jetzt die Aufforderung an meine Zuhörer, bitte schreibt mir eure Fragen, die ihr an Julia habt. Welche Fragen beschäftigen euch? Welche Fragen sollte ich der Julia stellen, wenn wir dann ein nächstes Interview machen? Das kann sein, dass wir das vielleicht nächste Woche oder vielleicht in 2 Wochen oder vielleicht in einem halben Jahr machen, keine Ahnung. Aber schreibt mir bitte eure Fragen. Ich brauche eure Fragen, das interessiert mich wirklich. Weil ich habe jetzt, glaube ich, ein paar Fragen mehr und die würde ich gern stellen. Und jetzt kommt etwas, was wir auch nicht abgesprochen haben. Also genauso wie, dass ich jetzt weiß, dass ich ein Typ, dass ich ein Büffel bin, das wusste ich, aber dass ich ein Metalltyp bin, das wusste ich jetzt nicht. Und dass meine Himmelsrichtung, ich habe mir jetzt Westen gemerkt, weil da jetzt auch mein Bett steht, deswegen konnte ich mir das merken. Okay, Süden schlecht, Westen gut, das habe ich mir jetzt gemerkt bei mir.
Du bekommst nachher noch eine Mail mit deinem Kompass.
Ach super, vielen Dank. Da freue ich mich drauf. Ja, da freue ich mich drauf und dann kann ich dann wieder nachschlagen. Sehr gut. Und wenn jetzt die Zuhörer gesagt haben, hey, ich bin entweder in Bayern oder in der Nähe von München oder allgemein vielleicht nicht so weit weg von dir und könnte mir vorstellen, dass du mein Haus planst oder eine Feng Shui-Beratung machst, die du dann auch digital machst. Also ich bin auch in Berlin oder Hamburg, das ist mir völlig egal. Ich mache eine Feng Shui-Beratung, kann ich ja auch über die Ferne machen. Wenn die jetzt Lust haben und sagen, ja, wir wollen das, können es gut vorstellen, wir melden uns mal bei der Julia. In den Shownotes packen wir natürlich auch die Kontaktdaten rein und so, dass man sich, so dass man da auch hinkommt. Hättest du für meine Zuhörer noch irgendwie ein Goodie? Das ist jetzt nicht abgesprochen, deswegen versuche ich irgendwie noch mal ein bisschen Zeit also ich spreche noch, während du überlegen kannst vielleicht, was für ein Goodie das sein kann. Entweder ein, ich weiß es nicht, alle, die sich melden und Bauherr werden oder sagen, dass die vom Podcast kommen, dass die irgendwas diese Dings bekommen von dir zugeschickt, die mit dem, also genau. Die schicken dir ihr Geburtsdatum und du schickst dann diese Richtung.
Die müssen mir gar nicht mal das Geburtsdatum schicken, sondern im Prinzip nur die Mail, Name, Mail reicht, dann schicke ich ihnen die Tabelle zum Nachschauen und alle Kompasse zu. Das ist ein zweiseitiges PDF.
Das sind alle
drauf.
Das ist cool. Und dann kann man sich dann individuell eben anschauen, wann habe ich Geburtstag und welche Richtungen
dann hat man
und welche
schon mal seine Richtungen. Genau.
Okay, sehr
aber
gut.
Also
okay.
Das ist was sozusagen normalerweise automatisch passiert, wenn man auf meine Homepage schaut. Dann trägt man seine E-Mail-Adresse ein und dann kriegt man das zugeschickt. Okay. Aber das Goodie für deine HörerInnen ist Folgendes. Ich habe nämlich tatsächlich ein Produkt entwickelt, in dem ich ein bisschen mehr Info noch dazu gebe. Was bist du für ein Element? Was tut dir gut? Was tut dir nicht so gut? Das ist so ein vierseitiges PDF. Das habe ich auf meiner Homepage auch mal angeboten. Das würde ich deinen HörerInnen einfach so machen, wenn sich jemand meldet und sagt, hey, ich habe das im Podcast gehört. Das bekommen sie auf jeden Fall. Und wer dann neugierig ist und eine Feng Shui-Beratung haben möchte, bekommt dann auch noch mal ein bisschen Rabatt natürlich.
Sehr schön. Ja, das ist etwas, was mich wieder freut, weil meine Zuhörer dann wieder ein paar Vorteile rausziehen können. War jetzt sehr spontan, war nicht abgesprochen. Also sorry auch dafür, aber dass ich dich dann so überfallen habe. Aber da bin ich mal gespannt. Wie es dann weitergeht, auch bei mir, was ich dann rausziehen kann. Was ich dann vielleicht für meine Frau auch rausziehen kann und für die Kinder. Ja. Welche Richtungen die haben. Vielleicht überschneidet sich das eine oder andere, vielleicht auch nicht. Eine Frage hätte ich aber trotzdem noch. Jetzt weiß ich nicht. Wenn ich diese Frage stelle, dann kommen mir nochmal 10 dazu. Aber die eine stelle ich noch. Weil wir jetzt gerade von den Geburtstagen wieder gesprochen haben, da ist mir wieder die Frage gekommen. Meine Frau hat mal gesagt, es gibt da diese Numerologie. Zählst du irgendwie die Geburts... Also du hast ja auch irgendwie jetzt eine Formel gehabt, irgendwas zusammengezählt und dann gesagt, ich bin irgendwie eine Nummer 6 oder irgendwas, keine Ahnung. Hat es damit irgendwas zu tun oder ist es komplett was ganz anderes? Kennst du das? Ich weiß nicht, was genau da gemacht wird, aber...
Genau, also mir geht es im Prinzip ähnlich. Es ist verwandt, aber es hat nichts wirklich miteinander zu tun. Kleines Beispiel, in der Numerologie ist die 4 eine schlechte Zahl, weil 4 auf Chinesisch so ähnlich klingt wie Tod. Nach Feng Shui ist die 4 eine super Zahl. Also sowohl was die Raumenergien betrifft, jetzt bei Menschen werten wir ja nicht. Also es gibt auch Menschen, die die Geburtszahl 4 haben, das ist dann das kleine Holz, das ist dann völlig wertfrei. Aber es gibt im Feng Shui zum Beispiel die 5. Die gibt es nicht als Menschentyp. Die ist so schlecht, die 5, dass die sofort verwandelt wird in eine 2 oder in eine 8. Und bei der Numerologie gibt es aber die 5. Also da merkst du schon, die sind so ein bisschen verwandt, aber sie haben nichts miteinander zu tun.
Okay, also alles klar. Okay, dann haben wir das geklärt und ich habe ja gesagt, wenn ich dir eine Frage stelle, dann kommen mir nochmal 10 weitere. jetzt ist mir eine Story noch eingefallen. Wir waren damals, das war im Studium in China, wie gesagt, in Changsha, Hongkong, Shenzhen, Macau, Zhuhai und so weiter. Und haben uns da halt eben mit den Einheimischen ausgetauscht und so weiter und so fort. Und dann gab es auch irgendwie ein Projekt, wurde gezeigt, dass bei einem Hochhaus großes Hochhaus und da war in der Mitte ein Loch drin und dann haben die gesagt, das ist voll gut, weil dann kann der Drache durch. Hat das auch mit dem Schiff zu tun oder ist das was ganz anderes?
Ja,
Das heißt, ja? das ist die Landschaft- und Umgebungslehre von Feng Shui. Da guckst du dir an, wenn du auf den Berg schaust, dann macht ja der Grat oder mehrere Grate machen wie so eine Kurve und kriegen so eine Richtung, wenn du dir so einen Berg überlegst. Mhm. Mhm. Und das ist damit gemeint. Da kommt, also das ist in Abhängigkeit davon, wo das Haus steht, in welche Richtung das zeigt.
Ja.
Und dann fluchtest du über den Kompass und guckst sozusagen, aus welcher Richtung kommt jetzt der Drache vom Berg.
Mhm.
Und je nachdem, aus welcher Richtung der kommt, kann der jetzt gute oder schlechte Energien mitbringen. Und wenn der schlechte Energien mitbringt, dann machst du ein Loch in das Haus, damit diese Energien nicht das Haus treffen.
Ah, okay.
Und in dem anderen Fall hätten sie vielleicht etwas gemacht, um den Drachen eher einzuladen und zu sagen, komm her, bleib bei uns, gib uns die gute Energie. Und in dem Fall haben sie es gemacht, dass der durch das Haus durch kann, das Haus sozusagen selber nicht getroffen wird und vielleicht ein dahinterliegendes Haus wiederum profitiert, weil es ein bisschen gedreht ist.
Das ist, also ich habe sie mal so empfunden, dass das irgendwie so eine mystische Story ist einfach oder irgendwie eine Story, die man halt so irgendwie ausgedacht hat, keine Ahnung was, aber das hat tatsächlich einen Background. Also, okay,
genau, also man dann, spricht tatsächlich von Drachen in dem Zusammenhang.
Echt? Okay, super, krass. Also wie gesagt, also Julia, wir müssen noch eine Folge machen. Ich glaube, da würde ich gerne die Fragen sammeln und vielleicht kriegst du auch noch mal ein bisschen Rückmeldung von den Zuhörern. Es ist, glaube ich, für alle interessant, sowohl für Neubau als auch für Bestandshäuser, dass man da einfach irgendwie mal schauen kann, was ist mein Typ, was sind meine Richtungen und vielleicht auch im Kleinen mal antesten kann, ja. Habe ich mein Kopfkissen in der richtigen Position oder nicht? Und dann kann man sich ja rantasten und sagen, okay, dann machen wir mal eine ganze Beratung für unser Haus und schauen dann, wie wir damit umgehen. Vielen Dank, liebe Julia, für unser Gespräch, das wir hatten. Ich fand es sehr aufschlussreich. Ich habe jetzt tatsächlich vieles mitnehmen können und es rattert bei mir immer noch im Kopf. Und ich muss das Ganze, glaube ich, ein bisschen strukturieren und ein bisschen sacken lassen. Und dann wärst du bereit für noch eine Folge, dass wir dann nochmal eine Folge machen zu dem Thema?
Sehr gerne. Lass mich über Feng Shui reden und ich werde glücklich.
Ja, dann ist es super. Also dann, wirklich, weil das interessiert mich jetzt auch irgendwie selbst. Finde ich doch irgendwie spannend, weil es dann doch so vielschichtig ist. Also ich habe es irgendwie einfacher vorgestellt. Ich habe gedacht, das wäre wirklich nur, ich stelle die Couch dahin und das Bett dahin und dann noch eine Pflanze in die Ecke und dann ist gut. Aber da gehört doch ein bisschen mehr dazu. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Deswegen freue ich mich auf unser weiteres Gespräch. Ich danke dir und das Schlusswort würde ich gerne dir überlassen. Und in diesem Sinne, einen schönen Tag noch.
Ich danke dir auch. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich merke schon, wenn da jemand neugierig ist, dann ich könnte noch stundenlang weiterreden.
Ja.
Deswegen ist eine gute Idee, wenn wir das splitten. Ich freue mich auch schon sehr auf unser nächstes Gespräch, auf unsere nächste Folge. Und ich bin auch total gespannt auf all die Fragen, die eben auch von deinen ZuhörerInnen kommen. Und ich kann nur sagen, ich freue mich drauf, hoffentlich bald. Und einfach weitermachen und heute die besten Energien nutzen, die wir kriegen können.
Ja, super. Dankeschön. Und liebe Zuhörer, in die Shownotes schauen, denn da gibt es die Infos, Kontaktdaten etc. etc. Und in dem Sinne, danke dir, liebe Julia, und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.